Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der in Spanien festgenommene deutsche Schriftsteller Akanle ist unter Auflagen freigekommen. Er darf Madrid aber vorerst nicht verlassen, wie sein Anwalt mitteilte. Auf Ersuchen der Türkei war der 60-Jährige gestern in seinem Urlaubsort Granada vorläufig festgenommen worden. Die Regierung in Ankara hat jetzt 40 Tage Zeit, eine Auslieferung zu beantragen. Bundesaußenminister Gabriel zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die spanische Justiz Akanle nicht an die Türkei überstellen wird.
Einen Haftgrund sah das Gericht in Madrid heute nicht. Doch Doğan Akanlı ist immer noch schockiert, dass Erdogans langer Arm bis nach Spanien reicht.
Also ich rede wie früher ziemlich kritisch über die türkische Politik, über die türkische Vergangenheit. Und das gefällt die Türkei bestimmt nicht. Und sie möchten, dass sie mich schweigen bringen, dass ich schweige. Aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen.
Die Türkei will Akanlı nun schon zum zweiten Mal wegen eines fast 30 Jahre zurückliegenden Raubüberfalls vor Gericht stellen. Dabei war der Schriftsteller in dieser Sache bereits 2010 von einem türkischen Gericht freigesprochen worden. Beobachter waren sich damals einig, dass die Vorwürfe haltlos waren und Akanlı vor allem wegen seines Eintretens für die Menschenrechte mundtot gemacht werden sollte. Dass die Türkei nun über Interpol erneut nach dem Schriftsteller fahnden ließ, wird von der Bundeskanzlerin scharf kritisiert.
Es geht nicht. Wir dürfen auch die internationalen Organisationen wie Interpol zum Beispiel nicht für sowas missbrauchen.
Der Außenminister betont heute das Vertrauen in die spanische Justiz. Der Druck auf die Türkei müsse aber weiter aufrechterhalten werden.
Wir haben lange Zeit sehr zurückhaltend darauf zu reagieren. Das hat keine Wirkung gehabt. Im Gegenteil, es sind weiter Menschen aus Deutschland unschuldig in Haft genommen worden. Es gibt einfach einen Punkt, an dem wir den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen müssen.
In den kommenden Wochen liegt der Fall nun in den Händen der spanischen Justiz. Gleichzeitig wissen alle Beteiligten, dass der Fall vor allem ein Politikum ist. Sollte Doğan Akanlı, wie allgemein erwartet, nicht an die Türkei ausgeliefert werden, droht ein weiterer Konflikt. Viele befürchten, dass Präsident Erdogan dann auch gegenüber Spanien auf Konfrontationskurs gehen wird.
Grundlage der Festnahme Akanlis war eine sogenannte Red Notice der internationalen Polizeibehörde Interpol. Was genau es damit auf sich hat, erklären wir in der Tagesschau-App. Mit einem Gottesdienst in der Basilika Sagrada Familia ist der Opfer der Terroranschläge von Barcelona und Cambrils gedacht worden. Unter den Trauergästen waren auch das spanische Königspaar und Ministerpräsident Rajoy. Nach neuen Erkenntnissen ist die Region Katalonien möglicherweise weit größeren Anschlägen entgangen. Nach der Explosion in Alcanar wurden in dem Versteck der Terrorzelle inzwischen mehr als 100 Gasflaschen und Spuren von Sprengstoff entdeckt. Noch immer fahndet die Polizei nach einem 22-jährigen Marokkaner, der den Transporter in die Menschenmenge gelenkt haben soll.
Die Sagrada Familia, Barcelonas Wahrzeichen. Geduldig stehen sie hier Schlange. 1.800 Menschen sind gekommen, um der Opfer zu gedenken. Unter ihnen König Felipe und seine Frau, der katalanische Ministerpräsident Puigdemont und Regierungschef Rajoy. Einige wenige harren vor der Kirche aus, mit gemischten Gefühlen. Ich habe schon ein bisschen Angst. Gerade hier an der Sagrada Familia gab es ja auch schon Drohungen. Nein, wir müssen zeigen, dass wir stark sind und einig, damit das nie wieder passiert, nirgendwo. Zum Stand der Ermittlungen. 9 Mitglieder der Terrorzelle sind tot oder verhaftet. 3 andere geben der Polizei noch Rätsel auf. Ihre Identität sei bekannt, aber erst wenn alle DNA-Spuren aus der Sprengstoffwerkstatt analysiert sind, wird man wissen, wer von ihnen tot ist und wer noch lebt. Auch die Frage, ob dieser 22-jährige Mann der Fahrer des Attentatsautos war, ist noch nicht geklärt. Genau daran arbeiten wir, das herauszufinden, aber im Moment sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir das bestätigen können. Auch die Mutter des möglichen Haupttäters will ein Zeichen setzen. Mit Angehörigen und Nachbarn demonstriert sie gegen den Terror und appelliert an den Sohn. Er soll sich der Polizei stellen. Besser, er ist im Gefängnis als tot. Nicht in meinem Namen steht auf ihren Schildern. Was sich da in ihrer Mitte über Monate, vielleicht Jahre entwickelt hat, ist für sie immer noch unbegreiflich.
Im Norden des Irak haben Sicherheitskräfte eine Offensive auf eine der letzten größeren Bastionen des sogenannten Islamischen Staats im Land begonnen. Sie rückten auf die Stadt Tel Afre vor. Dort sollen sich bis zu 2000 Anhänger der Terrormiliz verschanzt haben. Im Irak hat der IS den größten Teil seines einstigen Herrschaftsgebietes verloren. Im Juli wurden die Extremisten aus ihrer jahrelangen Hochburg Mosul vertrieben. Seitdem ist die Region um Tel Afre eines der letzten verbliebenen IS-Gebiete.
Sie wollen den IS endgültig aus dem Irak vertreiben. Einheiten der irakischen Armee und Bürgermilizen rücken auf eine der letzten Bastionen der Terrororganisation nahe Mosul vor. Iraks Ministerpräsident spricht heute von einer Großoffensive auf Tel Afar und zeigt sich siegessicher. Die IS-Kämpfer gingen dem sicheren Tod und Untergang entgegen, so al-Abadi. Wie andere Städte wird auch Tel Afar befreit werden. Unsere Helden sind bereit, dafür ihr Leben zu geben. Die Terrororganisation IS ist im Irak schwer angeschlagen. Aus Mosul, wo sich vor 3 Jahren noch IS-Chef al-Baghdadi als Kalif feiern ließ, ist der IS vertrieben. Dokumente, Waffen und Material zum Bombenbau ließen fliehende IS-Kämpfer in den Trümmern zurück. Die Niederlage vor Augen hatte der IS seine Anhänger aufgerufen, den Krieg mit Anschlägen in die Welt zu tragen. Das macht den IS trotz seiner derzeitigen Schwäche so gefährlich. Denn auch in Europa fühlen sich Menschen von der barbarischen IS-Ideologie angezogen. Solche Aktionen von Einzeltätern werden wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitergehen, sagt der Politikwissenschaftler. Vor allem von Leuten, die gar keine organisierten IS-Kämpfer sind, sondern lediglich mit den Ideen des IS sympathisieren. Auch in Syrien, wie hier in Raqqa, rücken die Gegner des IS weiter vor. Die syrisch-demokratischen Kräfte, ein Bündnis arabischer und kurdischer Milizen, sollen etwa 60% der IS-Hochburg Raqqa erobert haben. Doch selbst wenn das selbsternannte Kalifat der Terroristen bald in Scherben liegt, die wirren Ideen des IS sind mit Waffen nicht zu besiegen.
CSU-Chef Seehofer hat sich im ARD-Sommerinterview zur Flüchtlingspolitik und zum umstrittenen Thema einer Obergrenze geäußert. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob er einen Koalitionsvertrag unterzeichnen würde, in dem die von ihm seit langem geforderte Obergrenze nicht enthalten ist. Seehofer erklärte dazu, es gebe jetzt deutlich weniger Zuwanderung. Sein Ziel sei ein Regelwerk, mit dem das Erreichte auch gesichert werde.
Nein, er macht es nicht. Auch auf mehrfache Nachfrage will Horst Seehofer im ARD-Sommerinterview seinen Satz vom Dezember 2016 nicht mehr wiederholen. Damals hatte er eine Obergrenze für Zuwanderer zur Grundbedingung eines neuen Koalitionsvertrags gemacht.
Nein, so einfach ist Politik nicht. Die Situation hat sich verändert. Der Kurs in Berlin hat sich verändert. Wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Zitat gebraucht habe.
Macht der CSU-Chef 5 Wochen vor der Bundestagswahl hier gerade die Kehrtwende in Sachen Obergrenze und Koalitionsvertrag? Noch einmal weicht Seehofer aus.
Wir werden ein Regelwerk vereinbaren, Bekämpfung der Fluchtursachen, Integration und Begrenzung der Zuwanderung. Das wird das Regelwerk für die Zukunft sein.
Auf Twitter stellt die CSU nach dem Sommerinterview dann klar, Seehofers Äußerung sei kein Abrücken von der Obergrenze. Weil die Kanzlerin diese aber weiterhin ablehnt, fordern SPD und Linke von der Union nun Klarheit vor dem Wahltermin.
Ich will, dass Herr Seehofer und Frau Merkel endlich mal sagen, was sie wirklich wollen und nicht immer wieder nur neue taktische Manöver anbieten.
Die Union geht in diesen Wahlkampf mit einem Ziel, das ist Machterhalt. Was man danach bekommt, ist völlig offen.
Gegenüber einer Koalition mit den Grünen zeigte sich Seehofer grundsätzlich offen, wenn man sich in Koalitionsverhandlungen programmatisch einigen könne. Den offenen Dissens mit der Kanzlerin will der CSU-Vorsitzende im Wahlkampf erkennbar vermeiden, gleichzeitig aber konservative Wähler auch nicht verschrecken. Angela Merkel wird damit gut leben können, denn jeder, der in Bayern für die CSU stimmt, macht sein Kreuz auch bei ihr.
In der politischen Krise in Venezuela wehrt sich das Parlament gegen seine Entmachtung. Die Abgeordneten wiesen in einer Sondersitzung einen Beschluss der neuen verfassungsgebenden Versammlung zurück, die sich selbst alle wichtigen Befugnisse übertragen hatte. Parlamentsvizepräsident Guevara sagte, man sei im Widerstand gegen eine bewaffnete Militärdiktatur. Hintergrund des Machtkampfs: Das Parlament wird von der Opposition dominiert, während die verfassungsgebende Versammlung der Linie von Präsident Maduro folgt.
Das von der Opposition dominierte Parlament nimmt seine Entmachtung nicht hin. Klare Worte von Parlamentsvizepräsident Freddy Guevara in einer Sondersitzung des Kongresses in Caracas. Das Parlament steht in diesem Land an erster Stelle. Die Verfassungsversammlung ist nichtig und all ihre Entscheidungen sind hinfällig. Erst am Freitag hatte der Kampf um die Gewaltenteilung in Venezuela eine neue Dimension erreicht. Die neu gewählte verfassungsgebende Versammlung, in der fast ausschließlich regierungstreue Mitglieder sitzen, hatte per Dekret beschlossen, selbst die Aufgaben des Parlaments zu übernehmen. Die Vorsitzende sagte, ihre Versammlung sei dazu berufen, für Ordnung zu sorgen. Das Parlament muss die Verfassung respektieren und die Gesetze in unserer Republik. Auch international stößt die Entmachtung des venezolanischen Parlaments auf Kritik. Mehrere Botschafter, unter anderem aus Deutschland, waren bei der Sondersitzung des Parlaments zugegen. Seit Monaten protestieren die Venezolaner gegen die sozialistische Regierung von Maduro. Sie werfen ihm vor, das Land in eine Diktatur umzuwandeln. Bei den Protesten wurden schon mehr als 125 Menschen getötet.
Der US-Komiker, Schauspieler und Regisseur Jerry Lewis ist tot. Wie mehrere US-Medien berichten, starb er heute im Alter von 91 Jahren in Las Vegas. Berühmt wurde er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Entertainer Dean Martin.
Seine Gags und seine Mimik sind bis heute legendär. Jerry Lewis, der komischste Grimassenkönig der Welt. Als Joseph Levitch wird er 1926 geboren. Da schon sein Vater als Entertainer auf der Bühne steht, wächst er im Showbusiness auf. Im Alter von 19 lernt er Dean Martin kennen. Als Komikerduo werden die beiden weltberühmt.
Hä? Ist das wirklich eine Attrappe, die Sie hier reintragen?
Na klar, und ob das eine Attrappe ist?
Red doch nicht mit ihm!
Nach 10 erfolgreichen Jahren trennen sich beide im Streit. Jerry Lewis macht als Solokünstler weiter Karriere. Mit seinen rotierenden Murmelaugen kämpft er gegen den Terror des Alltags und ist sich auch für flache Gags nie zu schade.
Wenn sie nicht lachen, dann hast du etwas falsch gemacht.
When you believe that,
daran muss man glauben und die eigene Arbeit kritisch untersuchen. Denn das Publikum hat das Recht, das Beste von dir zu verlangen.
Im krassen Gegensatz zu seiner Karriere sein Privatleben. Jahrzehntelang ist Lewis tablettensüchtig, leidet an Prostatakrebs, einer Lungenkrankheit und Herzproblemen. Nach 36 Jahren trennt er sich von seiner ersten Frau Patty, mit der er 6 Kinder hat. Seine letzte größere Rolle spielt Lewis 1995 im Film Funny Bones. Darin mimt er einen alternden Star-Komiker. Bis zuletzt zeigte sich die Komikerlegende dem Publikum immer noch als der gleiche alterslose Kindskopf.
In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach das Derby gegen den 1. FC Köln für sich entschieden. Den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte Elvedi. Im ersten Sonntagsspiel trennten sich der SC Freiburg und Frankfurt 0:0.
Großer Jubel beim SC Freiburg, allerdings nur kurz. Denn zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte wird ein Tor per Videobeweis annulliert. In der 17. Minute der Freiburger Treffer durch Kleindienst, zunächst gegeben. Doch nach 30 Sekunden korrigierte Schiedsrichter Manuel Gräfe seine Entscheidung. Nach Funkkontakt zum Videoassistenten das Tor zu Recht wegen Abseits aberkannt. Freiburgs Gegner Frankfurt, insgesamt die bessere Mannschaft. Fallett mit der ersten Großchance für die Eintracht. Und kurz vor der Pause, der für 7 Millionen Euro gekommene teuerste Spieler der Frankfurter Vereinsgeschichte, Allee, der Führung ganz nah. Weniger aufregend die zweite Hälfte. Nur erwähnenswert die Einwechslung von Frankfurts prominenten Neuzugang Boateng und Freiburgs einzige gute Möglichkeit durch Petersen. 0:0 der Endstand in einem Spiel, das ohne Videoassistenten anders ausgegangen wäre.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 21. August.
In der neuen Woche geraten wir zunehmend unter Hochdruckeinfluss und es wird langsam auch wieder wärmer. Heute Nacht im Nordosten sowie im Alpenvorland dichtere Wolken, Schauer gibt's vor allem an der Ostsee, zum Teil auch Gewitter, sonst vielerorts klar. Im Westen später wieder wolkiger und dort sowie im Südwesten morgen teilweise bedeckt. Im Nordosten ein paar Schauer oder Gewitter, in den Regionen dazwischen scheint oft die Sonne. Heute Nacht an der Nordsee bis 14, im südlichen Bergland teilweise nur 5 Grad. Morgen 20 bis 24 Grad, an der See und im Bergland kühler. Dienstag am ehesten Richtung Nordosten dichtere Wolken, sonst recht freundlich. Am Mittwoch noch häufiger Sonnenschein und im Südwesten über 30 Grad. Am Donnerstag gibt's wieder mehr Wolken und zum Teil kräftige Gewitter.
Pina Atalay meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach der Haftentlassung, wie geht es Doğan Akanlı? Und Radikalisierung in der Provinz, unterwegs im spanischen Städtchen Ripoll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.